Also wenn wir jetzt aussuchen können, wieder gehen zu können, kann ich es nicht klar beantworten, ob ich es wollen würde oder nicht. Natürlich wäre es leichter, ohne Frage, weil die Welt halt so ist, wie sie ist draußen. Aber ganz am Ende hat mir der Unfall so viel geschenkt. Ich bin irgendwie erwachsener geworden. Ich habe dadurch Möglichkeiten gekriegt, die ich niemals gehabt hätte. Und ich bin glücklich, wie mein Leben gerade so läuft.
Christina Vogel hat ihr Leben im Rollstuhl lieben gelernt. Im Juni 2018 musste sie sich von ihrem gehenden Leben verabschieden. Und das ging erstaunlich schnell. Christina Vogel hat ihr neues Leben nämlich mit großem Pragmatismus angenommen. Gab es da denn keine dunklen Stunden? Und hat sie nach dem Unfall professionelle Hilfe gehabt? Das wollte ich wissen von der Frau, die lange Jahre die beste Bahnradfahrerin der Welt war, mit 2 Goldmedaillen und 17 Weltmeistertiteln. Und was in unserem Gespräch fast bedrückend klar rüberkam, war, dass Christina Vogel trotz aller Erfolge unglaublich gelitten hat in ihrer Zeit als Weltklasse-Athletin. Warum? Das hören Sie gleich. Hier im Promi-Talk mit Christina Vogel.
Assenheimers Promi-Talk von SWR4.
Christina Vogel ist bei mir. Christina, herzlich willkommen.
Hallihallo.
Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich, dass du unheimlich freundlich hier zu mir rüberschaust. Das sage ich deshalb, weil du früher wie keine zweite den bösen Blick beherrscht hast.
Ich dachte gerade schon, war ich aber unhöflich oder so?
Nein,
oh Gott.
Überhaupt nicht. Aber ich habe das immer voller Bewunderung gesehen, wie du deine Gegnerinnen
so
auf der Bahn...
Ne?
Der Killerblick.
Ja, Killerblick.
Der böse Blick, der Killerblick. Wie wichtig war der früher?
Na, immer. Bahnradsport oder Sprint ist ja auch nicht nur das Schnellfahren. Das ist ein ganzes taktisches Spiel. Ich sage halt immer so ein bisschen, es ist wie eine Achterbahnfahren, die man selber betreibt, von den Gehkräften. Aber nebenbei spielt man noch Schach.
Ja.
So ungefähr ist das. Und da geht es in dieser Calling Zone, wo man halt so zieht, wo man startet. Und so, da geht es einfach auch schon los. Ich habe mich immer direkt ganz an die Gegnerin gesetzt, so dass kein Blatt dazwischen mehr reinpasst, dass ich mich bemerkbar gemacht habe, von wegen, wenn du gewinnen willst, musst du an mir vorbei und nichts anderes. Und es gehört halt dazu, so ein bisschen. Ne? Es hat die eine oder andere schon mal eingeschüchtert, auf alle Fälle.
Also das psychologische Spiel beginnt und jetzt wirklich, du hast dich ganz nah neben dir
gesetzt. Ganz nah ran,
gesetzt.
Immer sofort. Auch wenn 10 Stühle frei waren, ich habe mich immer so ganz nah dran gesetzt. Ich habe immer so richtig gekotzt, wenn ich schon da war und noch war noch niemand da. Ja, scheiße, war ich zu früh da irgendwie.
Mhm.
Also immer probiert, relativ spät zu kommen und mich immer ganz, ganz nah dran zu setzen.
Und hat da auch mal eine gesagt, Christina, bei aller Wertschätzung, aber setz dich mal 2 Stühle weiter.
Ja, merkst du, das ist eher nicht. Du merkst schon, wenn die Stühle dann so ein bisschen rumrutschen. Dann merkst du, aber es ist ja ein Prozess, das arbeitet ja trotzdem irgendwie so ein bisschen halt auch. Ne? Sag, ist ja eine Taktik, so ist ja auch ein Spiel im Kopf.
Und du bist jetzt ja Trainerin bei der Bundespolizei.
Mhm.
Und
die gibt's Gewicht weiter.
Genau, also der Killerblick wird eigens trainiert. Stellt euch vor den Spiegel und probiert den Killerblick aus.
Nein, das war ja für mich was für mich gut funktioniert hat auch.
Mhm.
Das muss nicht jeder so kopieren. Das guckt dann jeder selber, wie er auch. Also klar, es ist halt das Taktische. Ich habe es aber auch gebraucht, um mich so ein bisschen so in so eine wütende Stimmung, so eine, nicht wütend, aggressiv ist das falsche Wort, aber in so eine Bereitstimmung auch zu bringen, um mich so hochzufahren, so fertig zu machen. Also für mich war es nicht immer auch für den Gegner, aber ganz viel auch für mich notwendig.
Okay, und wann kommt der Killerblick, wenn du den jetzt schon so gut kannst oder konntest, wann kommt er jetzt zum Einsatz? Im Privatleben vielleicht mal?
Ich bin ganz handzahm jetzt.
Ja?
Ganz handzahm.
Aber ich habe in deinen sozialen Medienauftritten schon auch mal gesehen, dass du wütend werden kannst, zum Beispiel, wenn jemand einen Behindertenparkplatz nutzt, der dafür nicht berechtigt ist. Da wäre dann doch noch mal gut, der böse Blick.
Da kommt er auch raus, auf alle Fälle. Ja. Da kommt er auch raus.
Das ärgert dich maßlos und das machst du auch öffentlich. Wie oft begegnet dir diese Form der Rücksichtslosigkeit?
Jeden Tag.
Jeden Tag?
Jeden Tag und nicht nur einmal. Jeden Tag. Jeden Tag. Mindestens 1, 2, 3 Mal werde ich auf irgendeine Art und Weise diskriminiert. Jeden Tag. So. Und es ist halt, es passiert ja nur mir und ich bin sehr, ich sag mal, sehr sportlich und kann auch viele Umstände doch sehr ganz gut irgendwie auch lösen, aber ich kann dann nicht von mir ausgehen, dass es irgendwie andere auch so schaffen haben tatsächlich. Also jeden Tag ist irgendwas. Und was die Behindertenparkplätze angeht, wenn ich jedes Mal 1 € kriegen würde, von wegen, ich halte dann nur ganz kurz.
Ja.
Dann, wir wollen heiraten, mein Partner und ich. Ich habe gerade das erste Angebot für die Location gekriegt. Könnte ich locker bezahlen dann mit dem Geld. Also ich wäre bestimmt Millionärin oder so.
Und beim Behindertenparkplatz ist es jetzt sehr offensichtlich. Da weiß man einfach, das ist sehr sichtbar.
Ja,
und die sagen
tun,
dann aber wirklich dir, die stehen dir gegenüber, du sitzt im Rollstuhl und die sagen, ja, ich bin gleich weg, ich mache nur noch.
Genau.
So unverfroren.
Oder ist mir egal, gibt's auch. Es gibt auch Menschen, die haben in der Familie oder wie auch immer schon jemanden, der halt eigentlich auch berechtigt ist, dazu zu parken, aber dieser Parkausweis ist ja nicht für das Auto, sondern für die Person. Mhm. So, aber viele lassen einfach auch das Ding einfach dann so liegen. Und wo der Mann, Frau gar nicht dabei ist, nur so, passt schon, geh halt alleine. Es gibt auch viele, die haben nur einen Schwerbehindertenausweis, der berechtigt aber zum Parken dort nicht. Mhm. So, also nur weil ich, weiß ich nicht, irgendwas in mir drin habe. Also dieser Parkplatz, der ist ja wirklich für Geh-eingeschränkt. Menschen, die eine Geh-Einschränkung haben oder auch ein, zwei kleine andere Sachen, aber für die ist er da. Weil was bringt mir mehr Platz und ganz nah dran? Ich kann halt nicht gehen, deswegen brauche ich halt den. Mhm. Und wenn mir halt ein Arm fehlt, ist halt scheiße, ja, sorry dafür. Dann kann ich aber eine kleinere Parklücke parken. Mhm. Aber wäre für mich ja kein Problem, wenn die Menschen, die einen Schwerbehindertenausweis haben, auch da parken, wenn es denn genug Parkplätze gäbe. Und bis dahin, wenn die paar, und es ist wirklich, ich wohne in Berlin, es ist wie ein Suchen, also nach einer Nadel im Heuhaufen, also Parkplatz. Und wenn die paar, die es halt gäbe, nicht falsch besetzt werden, dann wäre das schon okay.
Und jetzt sagst du, jeden Tag solche Erlebnisse der Diskriminierung, den Parkplatz haben wir jetzt. Was sind noch so Beispiele?
Alles. Ich bin in Stuttgart. Ich musste gestern hierher fliegen, weil ich recht spät da los musste. Da ging die Bahnfahrt nicht. Und da ging es da schon los. Also ich fliege Kloch vom BER. Und gestern war das so, dass man mir nicht erlaubt hatte, dass ich vom, wo man das Ticket so abgibt und dann halt auf diesen Tunnel zum Flugzeug läuft, dass ich da alleine runterrollen darf. Weil das ein bisschen, BER ein bisschen steil ist. Und ich sage, ja, aber ich mache das sonst auch. Nee, die dürfen sie nicht. Wenn dir was passiert, dann sind die versichert, sie dürfen das nicht. Ich sage, ja, aber okay, weiß ich, danke, ich rolle jetzt alleine runter. Nee, das dürfen sie nicht, sie müssen geschoben werden. Und dann dachte ich, ja, aber und zu Fuß darf ich runtergehen, oder was? Also, für mich ist es so gefährlich, dass ich runterrolle, aber jemand darf runtergehen, der wird ja auch nicht getragen, oder? Mhm. Das ist, für mich war das, für manche ist es vielleicht okay, wenn die runtergeschoben werden, weil es halt für viele vielleicht auch wirklich steil ist, vielleicht auch für Fußgänger manchmal steil ist. Für mich ist aber, Entschuldigung, hier in Stuttgart, wir sind ja in Stuttgart hier, habt ihr mal Rampen draußen gesehen? Soll ich da, also hier ist ja überall alles bergig, soll ich da jetzt überall geschoben werden oder was? Also da denkt man auch nicht drüber nach. Und es ist so viele kleine Sachen, aber auch große Sachen. Ich wollte zum Beispiel jetzt letzte Woche mit Freunden auf dem Berliner Fernsehturm dort essen gehen. Da gibt es ein Restaurant, was eigentlich ganz schön ist, so sagte man. Das Ding wurde auch für, ich glaube, 3-4 Millionen Euro gerade saniert und umgebaut. Hieß aber ganz klar, Rollstuhl, nein. Nein.
Tatsächlich?
Ja.
Also selbst bei einer Sanierung wird da nicht dran gedacht, sich da mal drum zu kümmern. Wenn das vielleicht zu alt ist, kann ja sein, dass das vor 50 Jahren hat man noch nicht dran gedacht.
Genau, da gab es keine Menschen mit Behinderung. Die gab es nicht einfach.
Auch schon schlimm. Aber dass man jetzt, 2024 oder weiß nicht, wann sie angefangen haben, 2023 immer noch nicht dran denkt. Die Erfahrung machst du also schon. Auch bei neueren Gebäuden, in Hotels.
Und das ist bei mir. Es ist egal, ob der Arzt, wenn er ist verzogen, ich suche immer noch nach einem Allgemeinmediziner, der barrierefrei ist. Und wie gesagt, ich bin sehr sporty. Ich brauche halt einfach nur keine Stufe oder halt eine Rampe vor der Haustür. Aber ein Allgemeines hier zu finden, ist schwierig. Frauenärzte war auch schwierig. Es geht los, dass Menschen nicht wissen, wie sie Schulabschluss machen sollen, weil die Schulen halt nicht barrierefrei sind. Ne? Dass Mama und Papa auch gar nicht in Schulen kommen können zum Elternabend, weil die nicht barrierefrei sind zum Beispiel. Also in allen Bereichen ist halt irgendwas. Von daher ist es halt jeden Tag mindestens einmal was.
Und du machst es sozusagen sichtbar. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das sichtbar macht, dass man darauf aufmerksam macht und auch nicht aufhört und nicht resigniert. Und du hast auch im Ausland, glaube ich, ganz andere Erfahrungen gemacht. Jetzt hätte ich zum Beispiel gedacht, New York, diese uralte Stadt, da ist es bestimmt schlimmer. Du sagst aber,
war's nicht.
Das ist viel besser.
War es nicht. Ich war gut recherchierend. Ich war, Silvester war ich in New York. Genau, so ganz klischeehaft. Darum wollten wir uns das mal uns gönnen, war so ein Bucketlist-Check, so irgendwie diese Löffelliste, wie man Sachen gemacht haben muss, bevor man stirbt, so in Anführungsstrichen. Ne? Waren wir Silvester in New York und ich war so positiv überrascht, wie gut das tatsächlich da war. Man sagt ja klar, New York, eine sehr alte Stadt. Ne?
Ja.
Ich verstehe das auch. In Deutschland killt der Denkmalschutz ganz auf die Barrierefreiheit, obwohl Denkmalschutz nicht im Grundgesetz steht. Barrierefreiheit
schon.
Aber schon.
Ja.
So, ne? Also ich darf nicht diskriminiert werden, ist Artikel 3 oder 4, glaube ich. Aber also ich werde nicht Denkmalschutz rauskriegen, weil es wichtig ist, unsere Gebäude behalten. Aber in New York auch viele alte Sachen auch. Ich habe aber nirgendwo Probleme gehabt. Selbst klar ist nicht jede U-Bahn-Haltestelle barrierefrei. Es war aber schon so, dass ich absolut informiert war und mich darauf verlassen konnte, dass es funktioniert.
Ja.
Hier ist es nicht so. Also es ist immer, wenn ich mit Bahn fahr, Zug fahr, Straßenbahn fahr. Es ist immer ein Abenteuer und ich weiß nie, ob ich ankomme. Dort nicht. Egal, ich im Restaurant gegangen bin, überall barrierefreie Toilette hat, auch Ampeln, die mit dir reden für sehr eingeschränkte Menschen. Ich bin in ein Restaurant reingekommen und ich wurde gefragt, ob der Tisch für mich so funktioniert und ob ich im Stuhl bleiben möchte oder auf einen umsetzen möchte. Also ich wurde gefragt nach meiner Meinung. Ich werde hier selten nach meiner Meinung
das
gefragt.
Scheint für dich wirklich die absolute Ausnahme zu sein.
Genau. Hier werden, wenn ich mit jemandem unterwegs bin, werden halt die immer gefragt, wie es mir geht oder was ich denn gern hätte.
Ach so, über den Kopf hinweg.
Genau.
Dass man dann ganz sagt, ist es für Sie in Ordnung?
Trinken? Und ich denke so, ja, cheers. Also ein Schluck Wasser wäre ganz nett so. Also ich kann auch selber beantworten. Das ist halt leider Alltag und da war es überhaupt nicht so. Mhm. Ja, und klar gibt es auch schlechtere Länder. Wir tun aber immer so, als wenn wir halt alles die Weisheit mit Löffel gefressen hätten. Aber es ist überhaupt nicht so.
Also Thema Inklusion und Barrierefreiheit bleibt ein riesiges.
Ich nenne es halt eher Begegnungskompetenz. Ich glaube, Diversität und Inklusion klingt für viele vielleicht so unverständlich, vielleicht wie so ein großes Zauberwort, aber es ist einfach so, wie wir Menschen begegnen und hier kennenlernen wollen. Also ich verstehe, dass vielleicht viele Probleme und Angst haben, was falsch zu machen. Aber warum hat man das denn? Also warum hat man Angst, was falsch zu machen? Weil man es nicht besser weiß.
Ja.
Warum wissen wir es nicht besser? Weil wir die nie kennenlernen. Und es liegt einfach daran, dass A, klar, die da oben beschissene Politik machen und immer gern so, naja, die paar, die Behinderten da, das machen wir mal weg. So. Und deswegen einfach den Rahmen nicht schaffen. Liegt aber auch an uns, dass wir in jeder seinem eigenen Freundeskreis, seiner eigenen Bubble zu Hause auch schon dafür tun kann, dass die etwas vielseitiger und bunter ist.
Das du verstehst schon. Aber auch, wenn es eine gewisse Unsicherheit gibt oder eine gewisse Scheu, wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir den Berliner Flughafen nochmal, ich sehe vielleicht, oh, das ist ein bisschen abschüssig, ich weiß jetzt nicht, dass du ehemalige Top-Leistungssportlerin bist und auch jetzt natürlich immer noch für Fitness sorgst und ich würde dir jetzt anbieten, dich darunter zu schieben, weil ich irgendwie die Sorge hätte, für dich ist es zu steil. Wäre das okay oder würdest du dich da dann in deiner Autonomie und in deiner Kompetenz sozusagen für dich selbst zu sorgen eingeschränkt fühlen?
Natürlich ist es manchmal nervig, wenn ich irgendwie meinen Rollstuhl ins Auto einlade und dann 10-mal gefragt werde. Aber an sich ist es doch was Tolles. Das heißt, in dem Moment, dass dir das aufgefallen ist, dass es halt hier nicht optimal ist und du dann Hilfe anbietest. Also von daher ist ganz okay, du, Entschuldigung, ist vielleicht ein bisschen, kann ich dir helfen oder kommst du klar?
Ja.
Und dann sage ich, ich komme klar oder ich brauche halt Hilfe. Ist doch völlig okay. Ist doch allgemein schön, wenn wir egal draußen, ob jetzt jemand im Rollstuhl ist oder wenn ich dich sehe, dass du, weiß nicht, irgendwie von oben hast, gut, du bist sehr, sehr groß, also würde ich dich eher fragen, von irgendwas runterholen, aber weißt du, irgendwas, wenn ich sehe, du hast das Struggles bei irgendwas, doch cool, wenn ich sage, ey, du, kann ich dir ganz kurz helfen oder ich dir die Tür aufhalte, wie auch immer. Wir müssen jemandem nicht so einen riesengroßen Namen dafür geben. Ist doch, wir sehen, jemand braucht vielleicht Hilfe, fragen und dann helfen wir oder helfen halt nicht, weiß ich, wie die Antwort ist.
Also da einfach bleiben. Ja, nicht fünfmal
nicht
um die
so
Ecke denken, dann wird es nämlich tatsächlich, okay. Ich habe ganz vergessen zu fragen, wie es dir ganz konkret gesundheitlich geht, weil im April gab es nicht so schöne Schlagzeilen. Du bist dann einer Lungenembolie erkrankt und das hat dich dann auch in die Notaufnahme gebracht. War, glaube ich, ziemlich ernst, oder?
Es war schon sehr, sehr ernst, können wir sagen. Mhm. Sogar so ernst, dass ich, wenn ich noch einmal schon länger zu Hause geblieben wäre, schon gestorben wäre. Also es war so, dass ich habe eine Gerinnungsstörung, die ist tatsächlich gar nicht so unselten. Haben wohl über 10% der Deutschen, also über 10% der in Deutschland lebenden Menschen haben das so knapp. In Verbindung mit einem Medikament, da war das Risiko bei mir halt 35 Mal höher als halt sonst irgendwie. Und der rechte Lungenflügel war schon verschlossen, der linke kurz vorher auch. Es war aber nicht so, dass ich irgendwie keine Luft gekriegt habe oder so. Ne? Das war ganz komisch, aber ich merkte schon, da ist irgendwas komisch. Und dadurch, dass halt die Lungen so schon so verschlossen waren, kurz vor Schluss waren, war das Herz schon vergrößert und hat dann mega Arbeit leisten müssen, halt irgendwie so ein Blut durch den Kreislauf zu führen. Und war schon mehr zu Hause, wäre ich halt am Lungen, also nicht am Lungentod, ich wäre an Herztod gestorben tatsächlich. Aber wie es so manchmal ist, irgendwie gibt es so eine Thrombektomie, die für Lungenembolien recht neu in Deutschland ist, knapp ein Jahr erst ungefähr. Man fragt, ob ich das irgendwie machen will, sage ich, ja gut, warum nicht, klingt super. Man sagt mir, Staubsauger in der Lunge, ja, klingt doch toll, oder? Zack, weg damit, diesem Blutgerinnsel, die sich ja in der Lunge bilden.
Ausgesaugt.
Richtig ausgesaugt, ja, tatsächlich auch. Ich war auch wach, ich lag dann da, war, ich habe auch gelacht, die haben mich betäubt an der Hüfte, weil ich bin ja querschnittsgelähmt, ich merke ja vom Brust an nichts, aber ich dachte, naja, schadet ja vielleicht nicht so, ne? Dann haben sie halt über die Leiste so die Katheter reingeführt, bis in die Lunge rein. Und liegst du dann da, über dir das Röntgenbild, halt Live-Übertragung, links halt dann so der Live-Bildschirm und ich so der Mischung. Ich war wach. Also guckte ich rüber und sah, boah, geil, da ist wieder so ein Thrombus weg so. Und dann aber, oh, es tut doch ein bisschen weh eigentlich auch. Und dann so rüber gucken, geil, wie, aha, Schmerzen wieder zurück, ah. Knapp eine halbe Stunde, dann war das irgendwie auch weg. Also 7 Katzenleben, sagte man wohl zu mir.
Ja, tatsächlich. Also wenn man mal ein bisschen draufschaut, du hattest 2009 einen fürchterlichen Unfall, bist da mit dem Rad in ein Auto gekracht. Das war schon knapp und heftig. Auto hat die Vorfahrt genommen. Viele Brüche, Schnitte im Gesicht. Und da hat man auch schon gedacht, um Gottes Willen, Christina. Mhm. 2018 dann, am 26. Juni, der Unfall, der dich in den Rollstuhl gebracht hat. Trainingsunfall. Und jetzt das. 7 Leben, sagst du gerade.
Ich hab noch 4.
Hättest du noch 4. Spar doch mal ein bisschen.
Ich will mal 100. Ich will 100, finde ich schön. Ich will 100 werden. Ja. Also ich habe noch, reicht jetzt.
Okay, dann teilst du dir ein bisschen ein.
Wäre gut. Ja, ist auch genug Drama für mich
Du bist 33, ne?
33, 34.
Ja, dann genau. Musst du noch ein bisschen sparen.
Ist so. Ja. Ist genug Drama. Reicht. Mhm. Reicht bei weitem.
Ich habe gerade das Datum genannt. 26. Juni 2018. Dieser Unfall. Und jetzt hast du ein Kinderbuch geschrieben. Mhm. Hier kommt Mila. Ja. Ein ganz bezauberndes Kinderbuch. Und das bringst du raus am 26. Juni 2024. Das war sicher kein Zufall. Du hast dieses Datum ganz bewusst gewählt. Warum?
Also hier kommt Mila ist auch so ein Buch über Freundschaft, Inklusion und Barrierefreiheit. Und es bringt für mich auch so die gehende und rollende Welt so irgendwie zusammen. Und ich fand das ganz schön, diesen Tag, wo ja viele vielleicht denken, dass er für mich irgendwie so negatives Geschmäckle hätte, ist es aber gar nicht. Ich wollte ihm aber noch einen obendrauf noch einen positiveren Geschmack geben. Ich nenne den Tag halt eher Happy Life Day, also freundlicher Überlebenstag so, ne? Und hat mein Schicksal jetzt irgendwie verändert oder so, ne? Und von daher fand ich so toll, weil der Tag für mich auch gar die gehende Welt als Leistungssportlerin zur Rollenwelt, als Frau im Rollstuhl irgendwie auch verbindet. Und von daher dachte ich, es passt irgendwie auch ganz gut, weil man am Tag noch mehr zu feiern hat.
Aha. Hier kommt Mila, hab schon gesagt, wirklich ein ganz charmantes, bezauberndes Bilderbuch. Die kleine Mila kommt in den Kindergarten und merkt da gleich, wenn man sich gegenseitig hilft, dann ist das überhaupt kein Problem, dass sie im Rollstuhl sitzt.
Toll,
ja. Und dann gehen die raus in die Welt und dann tut gleich mal der Aufzug nicht an der U-Bahn. Also da kommen wir dann zu den Dingen, die du so auch erlebst. Auf dem Spielplatz kann man nicht mit dem Rollstuhl durch den Sand rollen. Dann machen die gemeinsam ein Spielplatzfest, sammeln Geld, man kann ihn umbauen. Die Politik macht da dann auch mit sogar. Die Bürgermeisterin feiert mit. Also so ein bisschen so ein Positivbeispiel. Also es lässt einen irgendwie nicht traurig zurück, sondern es ist ganz positiv auch geschrieben und kann für Kinder, glaube ich, tatsächlich so ein bisschen bewirken, dass man sagt, ey, ganz normal, wenn man zusammenhält, dann geht's.
Darum ging es irgendwie halt auch, ne? Also es sind so Probleme im Alltag, so auf eine leichte Art und Weise. Wir haben auch so geschrieben, dass vorne das Problem ist und auf der Rückseite halt dann die Lösung. Mhm. Dass man so im Prozess, wenn man es halt vorliest den Kindern oder halt gerade irgendwie selber lesen, also überlegen, was ist das Problem, was könnte man daran vielleicht auch machen, dann halt im Hintergrund die Lösung gibt. Und ich wollte damit ganz, ganz, man kann da viel meckern. Man kann da viel meckern. Ich habe schon oft gesagt, die da oben, die machen keine Politik und alles ist so blöd. Ja, ist richtig. Aber ich muss auch bei mir selber mal irgendwie anfangen. Also ich kann da nicht nur meckern und nichts selber tun. Und von daher war das für mich so ein, okay, jetzt gebe ich mal den Eltern vielleicht ein paar Antworten auf die Fragen, die sie halt nicht haben. Weil, aus Gründen, ne? Aber auch, dass die Kinder lernen, dass Menschen bunt sind. Dass es halt nicht nur gibt, die wie du und ich aussehen, aber auch ganz, ganz bunt ist.
Ja.
Dann war auch wichtig, auch, dass die ganzen Kinder in dem Buch für mich auch alle Ethnien herspielen. Ne? Also es gibt Schwarze, Weiße, es gibt auch asiatische Kinder halt auch, ne? Aus der Maxim und die Lua, die Mila. Also es gibt David als einer der Kindergärtner, genau. Mhm. Also es war mal wichtig, es auch ganz, ganz bunt zu machen. Auch diese Welt, die wir gerade sind, auch hier zu spiegeln. Und ich sehe da ganz oft, wenn ich halt manchmal durch die Welt rolle, dass halt Kinder schon fragen, Mama, ihr sitzt im Rollstuhl oder Papa, wie auch immer.
Ja.
Und dann die Eltern immer so, ja, die guckt da nicht so hin, die so wegziehen, als wenn die diesen Verkehrsunfall bloß nicht hingucken. So.
Mhm.
Aber es ist ja falsch, weil jemand hat das Kind ja Fragen und Mama oder Eltern müssen dann die Antworten einfach auch geben. Das ist halt für dieses normal, weil es halt die Welt einfach auch so bunt ist und nicht direkt so verschließen in dieser einen Bubble bleiben.
Da ist wieder diese Scheu, ne? Und diese Unsicherheit, wie man dann umgeht. Dieses Buch schafft da so eine Selbstverständlichkeit. Das ist wirklich
das
schön.
Das ist ja auch so ähnlich, genau. Ja. Eigentlich kann es so sein.
Mhm. Happy Life Day hast du den Tag genannt, deines Unfalls. Und ich weiß, du wirst manchmal richtig wütend, bist auch einmal geworden, sehr schön in einem Interview oder in der Talkrunde, als wieder mal jemand gefragt hat, Christina, bist du nach dem Unfall nicht erstmal in ein tiefes Loch gefallen? Frage, die fast jedes Mal kommt. Interessant daran ist, dass du eigentlich vor dem Unfall in einem Loch warst.
Mhm.
Das hat aber keiner mehr so richtig sehen wollen. Du hast es dann aber auch gesagt, du hast in der Klinik oder kurz danach gesagt, jetzt fühle ich mich frei, quasi befreit von dem wahnsinnigen Druck im Leistungssport. Wie schlecht ging es dir denn 2018 vor dem Unfall, eigentlich auf dem Höhepunkt deiner Karriere, die weltbeste Bahnradfahrerin, 2-mal Olympia gewonnen, 17 WM-Titel. Das sind ja fantastische Zahlen und trotzdem hast du eigentlich dich gar nicht mehr freuen können und es gar nicht mehr empfinden können, richtig?
Ich meine, man rollt übers Ziel und das Erste, was man denkt, war nicht so, boah, wie geil ist das denn? Mhm. Sondern eher so, puh, na zum Glück habe ich das bewiesen. Und das ist halt nicht gesund. Ne? Also das ist überhaupt nicht gesund. Ich nenne es mal kurz vor Burnout. Ich war mental echt ein Wrack, weil ich das Gefühl habe immer, ich muss leisten. Niemand gönnt mir all den Sieg. Niemand erlaubt mir auch mal eine Niederlage. Man merkt auch so, wie Presse, Team und Co. dir gratuliert zu einem Goldmedaille. Eigentlich gar nicht. Von mir war halt klar. Aber es ist halt nicht klar. Also man kämpft da jeder Tag, jeder Meter auf dem Kraftraum oder Radraum, man ist halt extrem hart erkämpft. Und es war mal so, dass ich nach Hause gekommen bin, die WM-Trikots und Medaille dann direkt in die Schublade gelegt habe und wegen, ich werde nie wieder Weltmeister, ich muss nachher arbeiten, sonst werde ich nie wieder Weltmeister. Und ich war so in einem krassen Rad, dass ich voll vergessen habe, warum ich das gemacht habe. Dass ich auch ein Privileg da gerade genieße, was zu tun, was mir super viel Spaß macht, ich auch Spaß gemacht hat vielleicht auch, was ich ja vergessen hatte, ich auch talentiert darin bin. Wer findet denn seine Sportart, wo man so talentiert ist? Ist natürlich auch nicht jeder halt auch so. Und das alles kommt zusammen und ich bin auch noch erfolgreich. Und das habe ich vergessen. Ich habe es voll vergessen. Ich habe mich so getrieben gefühlt, immer performen zu müssen und dass mir was stehlen können. Wenn ich einmal verliere, dass man direkt denkt, so war ja auch so. Einmal Silber. EM Silber und dann heißt direkt so, Karriereende, könnte aber schon bald kommen, ne, mit bald 30. Und du glaubst es irgendwann auch. Du glaubst es halt tatsächlich auch. Und ich bin zur festen Überzeugung, dass man, ja, Leistungssport ist hart und du musst auch ein Schwein manchmal sein, ne, zu dir selber, zu deinem Körper. Und wenn da das Laktat dabei 20 steht und der Puls überall so, ne, überall so hoch und so ist, du musst natürlich auch viel zu dir sein und sagen, nein, ich kämpfe dagegen trotzdem an, weil da gibt's die Goldmedaille.
Ja.
Es geht aber auf eine körperliche, also eine physische und physische gesunde Art und Weise. Und bei mir war halt eins nicht.
Jetzt hätte ich gedacht, dass auch 2018 schon das Umfeld einer Leistungssportlerin so professionell ist, dass auch die mentale Seite Beachtung findet, dass man da aufmerksam ist, dass man in deinem Umfeld auch merkt, dass du immer Hamsterrad im Tunnel bist und dass dir das Ganze nicht gut tut. Gab es niemand, der da auch hätte sagen können, Christina, ey, jetzt komm mal runter, freu dich, du kannst stolz auf dich sein. Also genau diese Seite zu stärken und nicht gleich weiter zu schauen und immer weiter im Hamsterrad zu bleiben. Gab es da keine Einflüsse, die dir da helfen konnten?
Damals nicht. Damals war das die Zeit aber noch gar nicht. Mittlerweile schon. Ne? Da haben auch Verbände und Co. mittlerweile auch Geld gekriegt, um Psychologen einzustellen. Wir haben mittlerweile auch große Prominente, die auch sagen, ey, Moment mal, mir geht es so nicht ganz gut. Und machen es einfach öffentlich. Aber ich bin damals in einer Zeit groß geworden, da war das nicht erlaubt. Da war das reiß ich zusammen. Also heul nicht. Ich erinnere mich an eine Saison. Es war nach Olympischen Spielen. Dann war Heim-Europameisterschaft. Ich bin EM zu Hause gefahren, direkt 3 Weltcups nacheinander gefahren. Super aufreibend und so kurz vor Weihnachten, letzter Weltcup, so in Kanada, merkte ich so am letzten Tag so, ich bin noch leer, so langsam im Kopf, ne? Also, immer ins Finale zu fahren, ist natürlich auch extrem anstrengend, die Tage auch lang sind, ist emotional extrem, ne? Wie eine Achterbahn. Und so kurz vor so im Viertel, Halbfinale war, so wie ich direkt gemerkt habe, so langsam, ey, ich merke, ich bin voll leer. Es war Zeit, dass jetzt Winterurlaub ist und Weihnachten noch ist und so. Und dann kommt der Bundestrainer und sagt so, was ist denn mit dir los? Jetzt hab dich mal nicht so. Ich kenne dich so gar nicht. Und du sagst, ja, ich hab einfach auch gerade ein halbes Jahr Wettkampfphase in der Mitte, kurz Olympiapause und direkt wieder am Start gewesen. Jetzt gib mir meine 5 Minuten mal bitte halt auch. Und das, so war das halt auch. Man hat es dir nicht erlaubt, mental schwach zu sein. Das hat sich jetzt zum Glück geändert. Das ist halt jetzt okay, ist drüber zu reden, sich doch Hilfe zu holen. Und ich finde es eher... Also man denkt, das ist eine Schwäche, aber es ist eher keine Schwäche. Es ist eher eine Stärke zu sagen, ich kann auch mal verlieren, ich kann auch mal schwach sein.
Aber schon gesagt, du bist jetzt Trainerin bei der Bundespolizei, setzt da ja, glaube ich, gerade auch noch ein Diplom oder ein Bachelor obendrauf. Ja. Du bist quasi in der Prüfungsphase. Oh. Umso höher ist es dir anzurechnen, dass du jetzt auch hier Zeit findest für den Promi-Talk. Aber ich nehme an, dass das für dich dann natürlich ein ganz wesentlicher Baustein ist im Umgang mit Athletinnen, Athleten. Ja. Zu sagen, passt da auf euch auf und schreit auch Stopp, wenn ihr merkt, das geht in die falsche Richtung.
Ich will ja irgendwann eine gute Trainerin werden, aber es ist natürlich ein Prozess. Ich lerne jetzt das, was, ich sag mal, ich weiß, was sich anfühlt und was dahinter steht, das lerne ich jetzt einfach aus. Mhm. Was ich aber jetzt schon kann, ich weiß ganz genau, wie es sich anfühlt. Ich weiß den Druck beim Olympischen Goldfinale und da ist der Druck, der Welt liegt auf dir, so, ne? Und jeder hat da Schiss, wie man sagt, so, ne? Also jeder ist unfassbar nervös. Also ich weiß, wie sie sich anfühlen. Ich weiß, was mir persönlich geholfen hat. Und ich bin auch extrem sensibel geworden, auch wenn ich merke, da kommen Druck und Co. mit den Athleten halt auch. Und ich habe Psychologen, die ich immer gern weiterempfehle auch dann, weil nicht jeder muss mit ihm klarkommen, aber bin schon hellhörig geworden. Dass ich sage, willst du mal mit dem gleich mal sprechen? Vielleicht passt hier ganz gut, aber auch so mit Techniken, die ich gehabt habe, die ich mir auch dann gerne weitergebe. Und ich glaube, keiner der Athleten, die kommen von dem Wettkampf nach Hause, wo ich nicht sage, ey, ich bin echt stolz auf dich so. Also, hast du toll gemacht, egal, du hast gekämpft da draußen, hast das Beste gemacht an dem Tag, was du konntest. War super.
Mhm. Also genau das auch stärken, das, ja, das zu sehen.
Und also klar bin ich realistisch und wenn halt, ja, klar bin ich realistisch und kann halt schon die Zeit einschätzen, ne? Wenn jemand halt eine halbe Sekunde vorbei ist, dann ist es halt klar Kacke. Also, ne? Es ist halt nicht gut, da müssen wir dran arbeiten. Aber es ist mir die Frage, wie macht man das einfach auch? Ne? Es gibt, ich kann sagen, das war auch scheiße, von wegen, ja, war nicht optimal. Wir arbeiten einfach auch dran. Aber das und das war vielleicht gut an dem Tag so. Aber das und das war für die Leistung, die ihr gehabt habt, das hat aber trotzdem einen guten Move von der Taktik zum Beispiel gemacht. Mhm. Kann ja sein. Also müssen wir immer nur negative Sachen finden, so sind wir halt.
Ja.
Bist im geilen Hotel und sagst, ja, ist schon okay, ne?
Ja.
Anscheinend war geil.
Ja.
Wir Deutschen sagen immer so, nee, war gut, war okay, passt schon. So.
Ja, hier im Südwesten ist sogar nichts gesagt, ist schon genug gelobt.
Das ist doch aber blöd.
Natürlich ist es blöd. Natürlich ist es blöd, gerade dann auch im Umgang jetzt zum Beispiel mit einem jungen Menschen, der da im Leistungssport ja eh Unglaubliches leistet. Ja,
allgemein, nicht nur im Leistungssport, allgemein. Ne?
Klar, aber da ist vielleicht noch wackeliger, ja, das vielleicht, ja, irgendwie das Selbstbewusstsein. Viele haben bewundert, wie du deinen Schicksalstag bearbeitet hast oder überwunden hast. Und du hast mal gesagt, ich bin einfach eine gnadenlose Pragmatikerin, sozusagen aufgewacht, gefragt, kann ich noch gehen? Antwort war nein, Rollstuhl. Und dann hast du gesagt, okay, was kann ich draus machen? Das hört sich so, so, wie du sagst, so gnadenlos pragmatisch an, dass man sich schon fragt, wann war auch mal dein Moment, irgendwie das alte Leben vielleicht auch mit ein paar Tränen zu verabschieden, um dann wieder nach vorne zu gucken?
Was war dein Moment?
Das war dein Moment.
Das war der Moment. Ich bin manchmal sehr kühl zu mir. Mhm. So, deswegen sage ich ja auch, dass tut nicht immer gut, auch so, auch wenn man Leistungssport mal so überlegt, die Phase, ne? Tut nicht immer so gut, so extrem pragmatisch zu sein, weil es auch manchmal wichtig ist, auch sauer zu sein, traurig zu sein. Also Emotionen sind nicht prinzipiell schlecht oder gut, ja, sind halt einfach auch da, ne? Also wütend sein ist auch manchmal gut, manchmal schlecht, auch manchmal gut, auch traurig sein, manchmal gut, manchmal schlecht. Ich gestehe mir das manchmal so selten ein, weil ich denke, bringt ja jetzt nichts. Also was soll ich jetzt sauer, traurig sein über die Zeit, die ich jetzt verliere? Hygienezeit, weil macht es ja nicht weg. Macht es nicht weg. So, also bin ich bei so sehr dramatisch, wo ich denke, okay, jetzt sag mal, was ich daraus machen kann. Und dann mache ich das einfach auch.
Ja, aber der Kopf kann ja nicht alles kontrollieren.
Ja,
das
stimmt.
Das drückt doch auch mal aus dem...
Probieren.
Manchmal kommt auch aus dem Kellergeschoss dann auch was hoch, wo man sagt, okay, jetzt finde ich es halt auch mal kacke.
Ja, ist okay, das habe ich auch gelernt. Dann, klar, natürlich gibt es auch Momente, wo mich ist manchmal extrem nervt, ne? Klar, wenn du halt so gern an diesen Fernsehturm essen gehen möchtest und auch die ganze Familie sich drauf freut, essen zu gehen, halt nur wegen mir jetzt da nicht hingeht, tut das schon weh. So, das will ich gar nicht irgendwie in Abrede stellen. Aber es ist halt ein Moment, in dem, okay, es gibt auch, also in Berlin verhungert man nicht. Es gibt auch anders wunderbar tolle Restaurants auch tatsächlich. Waren auch ein wunderschöner Italiener auch essen und so. Also, klar, es ist ein Moment, wo es mich schon mal nervt. Aber ganz am Ende nützt es ja trotzdem nichts. Ich muss mich dem mal einfach auch stellen und so. Und ich finde wichtig, dass man, als der Deschler sagt, dass Trauer, Wut notwendig ist, weil wenn wir traurig waren oder wütend sind, dann war es uns wichtig. Das gehört dazu. Aber die Frage ist, wie lange hält man die Emotionen und wann versucht man jetzt dran weiterzukommen auch?
Ja.
Und das ist halt, muss jeder individuell für sich beantworten.
Ich weiß nicht, ob du irgendwann da mal professionelle Hilfe auch bekommen hast, psychologisch oder mit Mentaltrainer oder so. Und gab es da auch Stimmen, die gesagt haben, Mensch, Christina, eigentlich hast du das damals gar nicht so richtig emotional aufgearbeitet. Du warst da gleich zu pragmatisch, kann ja auch mal sein. Und dann schleppt man solche versteckten Emotionen irgendwie weiter mit und es tut dann auch nicht gut. Gab es sowas, solche Prozesse, dass du gemerkt hast, oh, ich war damals vielleicht zu schnell. Ich war wieder viel zu streng zu Christina und habe sie viel zu schnell weitergetrieben.
Also ich hatte ja im Unfall, in der Zeit, ich im Krankenhaus lag, schon eine Traumatologin. Mhm. Die hatte auch echt eine harte Zeit bei mir auf alle Fälle.
Ja.
Weil sie kam und dann wollte sie so auf Gefühle machen. Und ich sage, ja, junge Dame, was soll ich jetzt sagen? Ich kann nicht gehen, jetzt scheiße, ja, danke. So, und gehen sie wieder. Mhm. Sie war aber sehr hartnäckig und kam wieder und hat festgestellt, bei mir geht über Gefühle nicht, aber eher so über Medizin und wie es halt schulisch auch so ist. Aha. Und wir haben dann echt guten Draht miteinander gefunden. Also sie war hartnäckig und ich danke ihr ganz toll dafür, dass sie so hartnäckig war. Und jetzt in so, ich sag ich auch viele Psychologen in meinem Freundeskreis auch und so und man auch viele Freunde, die auch sehr zart sind und auch sehr weich bei sowas sind, so das Gegenteil von mir, reflektiert man schon so und ich glaube nicht, dass ich den Unfall zu schnell verarbeitet habe. Also vielleicht allgemein, wie ich mit Emotionen umgehe, bei mir, mit mir selber. Aber auch da wird man besser, so, ne? Aber Unfall selber würde ich nicht sagen, weil ich habe in dem ja gar kein Problem. Also ich habe damit kein Problem, jetzt nicht mehr gehen zu können. Mhm. Ich hatte letztens sogar, hatte ich immer mal gefragt, wenn ich das ändern könnte, ob ich es machen wollen würde. Und ich habe sagen können, ich habe darauf kein Ja oder Nein. Also wenn ich jetzt aussuchen könnte, wieder gehen zu können, könnte ich es nicht klar beantworten, ob ich es wollen würde oder nicht. Mhm. Natürlich wäre es leichter, ohne Frage, weil die Welt halt so ist, wie sie ist draußen, ohne Frage. Aber ganz am Ende hat mir der Unfall so viel geschenkt. Ich habe ihn auf eine andere Art und Weise ganz doll kennengelernt. Ich bin irgendwie erwachsener geworden. Ich habe dadurch Möglichkeiten gekriegt, die ich niemals gehabt hätte. Deswegen jetzt hier kennenlernen, ist ja irgendwie auch nur aufgrund dessen.
Wahrscheinlich.
So, ne? Wahrscheinlich. Muss man so, ja. Vielleicht auch mal so einfach runterbrechen. Auch so, ich darf jetzt zu einem Spielen wieder fahren, darf da kommentieren auch so. Also sind so viele Sachen, wo ich glaube, zwei Bücher habe ich jetzt geschrieben. Ich bin Buchautorin, ne? Halt Vorträge darüber. Also es gibt viele Sachen, die ich ohne das nicht gekriegt hätte. Und ich bin glücklich, wie mein Leben gerade so läuft. Ich habe Spaß, es ist toll. Jedes Jahr, jeden Tag challenge ich mich und mein Umfeld auch ganz toll. Mhm. Und es ist toll. Und wenn das anders nicht gehen, gekoppelt ist, okay.
Und du hast natürlich auch, und das ist schon auch eine tolle Geschichte, du bist seit 19 Jahren mit deinem Michi zusammen. Du hast ja gesagt, nächstes Jahr wird geheiratet. Nach 19 Jahren hat man sich, glaube ich, auch ausreichend überprüft.
Ich denke mal schon.
Prüfung,
ne? Ja.
Abgeschlossen, ja. Oder? Der war immer an deiner Seite und hat da nie, ist da kein Millimeter gewichen. Ist natürlich auch ein großes Glück.
Ist so. An der Stelle aber mal sagen, es ist so, in dem Moment geht immer viel los mit, jetzt ist die Behinderung jetzt trotzdem noch da.
Das nehme
ich halt auch. Also nehme ich halt trotzdem auch, ne?
Nee.
Viele sagen so, die Spinne ist ja trotzdem noch da. Ist natürlich ist er noch, also natürlich ist es, ich bin stolz und freue mich, dass er noch da ist, weil, ja. Ich meine, Unfälle waren es, Lungenembolie, zwei Unfälle, er ist trotzdem an der Seite geblieben auch. Unser Leben hat sich total verändert. Wir waren in Erfurt, sind jetzt am Rand von Berlin gezogen auch. Also hat sich ja so viel verändert bei uns, was am Anfang gar nicht unser Lebensplan irgendwie auch war. Und man ist natürlich dankbar, dass der Partner halt dann mit dir wächst, es mit dir auch angeht. Und klar gibt's auch mal Hochs und Tiefs in jeder Beziehung. Es läuft nicht immer nur bergauf. In keiner Beziehung, egal ob Freundschaft oder Partnerschaft. Und es ist halt toll, dass wir so ein Urvertrauen zusammen haben, dass ich weiß, egal was passiert, wir schaffen es einfach auch gemeinsam. Yeah. Und es ist was, was Tolles, was mich im Leben auch ganz, ganz stark macht. Vielleicht bin ich deswegen auch manchmal so pragmatisch, weil ich denke, geht schon irgendwie.
Ja, ist ja gut, wenn man so ein Grundvertrauen hat. Und das kommt sich ja auch aus dieser Stabilität. Aber nicht, dass du mich falsch verstehst. Ich wollte das überhaupt nicht reinbringen, dass er geblieben ist, obwohl du jetzt im Rollstuhl
sitzt. Das war mir schon klar. Aber es sind trotzdem Menschen, die es halt auch zu mir so gesagt haben.
Ne? Okay, das
also,
ist natürlich.
Das ist halt, ja.
Nee, aber ihr habt
er ist
einfach,
nicht mein Pfleger, er ist mein Partner.
Klar. Also. Nee, aber ihr habt einfach gemeinsam viele Krisen gemeistert. Seine Krisen kennen wir jetzt nicht, weil er nicht so prominent ist. Er wird sie auch gehabt haben. Und du bist du an seiner Seite geblieben. Also, wenn das jetzt so auf die Hochzeit ausläuft.
Ja, Partnerschaft, ist, ne? Berufliche hat jeder.
Jetzt dein Kinderbuch haben wir angesprochen. Hier kommt Mila und jetzt fragen dich natürlich alle. Und dann mache ich es auch. Wann liest du das dann deinen eigenen Kindern vor?
Ja. Ich habe letztens mit Oma telefoniert, habe von der Verlobung erzählt. Ja, kriegst jetzt ein Kind. Ich sage, nee, muss ich nicht. Doch, jetzt sofort. Ich sage, Oma, also Entschuldigung, nee, ich muss gar nicht. So, doch, jetzt. Also klar, verheiratet. Wir ziehen gerade unser zweites, eigentlich unser neues Haus bald ein. Ne, verheiratet, Haus. Der sofort schwanger.
Ja.
Also, puff.
Ja, Kinderbuch
so
geschrieben.
Ja, nicht sofort muss ich schwanger sein.
Also.
Ich verstehe, dass es natürlich so das Romantische ist, was sich auch viele vielleicht auch vorstellen. Ja, es ist schon in der Planung bei uns. Wir haben schon einen Kinderwunsch, aber jetzt nicht heute oder morgen. Es kommt, wenn es kommt.
So nämlich. Und jetzt kommen die Olympischen Spiele. Du hast schon gesagt, du bist dort fürs ZDF wieder als Expertin.
Ja.
Und jetzt stehst du dann wieder an der Holzbahn und hörst dieses ganz typische Geräusch,
ja,
wenn die Reifen dann so über dieses Holz schrubbeln da.
Ja.
Du sagst, du kriegst Gänsehaut. Was ist das dann für ein Gefühl? Was kommt da alles hoch?
Toll, Gänsehaut, man merkt den Strahl auch direkt so. Das macht, es ist so geil. Für mich ist es die geilste Sportart, die es überhaupt gibt. Da kann keine Sportart mithalten, weil es verbindet so Geschwindigkeit, Abenteuer, sag ich ja, Karussellfahren irgendwie auch. Und ich finde es auch eine Sportart, die man als Zuschauer total krass nachempfinden kann. Weil ich kenne niemanden, der zum ersten Mal auf der Radrennbahn war, das sich angeguckt hat und danach gesagt hat, fand ich langweilig. Ja. Ja, alle so, boah, wie es da abgeht, geil. Ich meine, Tour de France ist auch geil, aber wenn du da als Zuschauer am Strand irgendwo stehst, machen die wuh, wuh, wuh vorbei und dann...
Sekundenglück.
Genau, Sekundenglück so. Es ist vielleicht das Alp d'Huez da grillen im Campen vielleicht ganz geil noch so.
Ja.
Aber ist halt schnell weg so. Aber da lebst es halt mit. Und ich freue mich, der Michael Krämer und ich, wir kommen hin wieder als Team zusammen.
Mhm.
Ach, das wird ganz toll. Und wir haben hier und da auch gute Chancen als Deutschland.
Ja.
Ein bisschen patriotisch kann man auch sein, oder?
Total.
So ein bisschen mehr die Daumen drücken als andere Nation.
Ja, klar.
Genau. Und wird es vielleicht auch ganz toll.
Und die Frage nach der Wehmut, wenn du da dann stehst und sagst, die tollste Sportart der Welt, du hast sie mal dominiert wie keine zweite. Und da dann der Wunsch, nochmal mitzufahren? Mhm. Oder war es dann am Schluss doch alles viel zu große Last und du bist da immer noch befreit davon?
Also es ist nicht so, dass ich nicht manchmal denke, so, hätte ich schon Bock nochmal, ne?
Ja.
Aber auf eine positive Art und Weise. Also ich habe voll Spaß dran zuzugucken. Ich liebe es, es macht ganz viel Spaß. Ich habe auch gesagt, das Privileg, ich habe im Leben alles erreicht. Mir fehlen genau zwei Medaillen, die ich nicht erreicht habe. Das ist der Olympiasieg im Keirin, hätte ich gern in Tokio erreicht. Und der Europameister im Teamsprint. Also zwei Medaillen fehlen mir. Es ist Leben aber auch manchmal. Ne?
Ja.
Also ich unfassbar erfolgreich, viel mehr als viele andere auch. Ich habe mehr erreicht, als ich mir jemals hätte träumen zu gewünscht und so ist auch von der. Es ist völlig okay. Und jetzt haben wir auch ganz, ganz tolle Athletinnen, die das irgendwie auch erreichen können. Ne? Und von der, ich drücke mir die Daumen. Und vor allem, es ist ja super, wenn die erfolgreich sind, will ich ja wieder gebucht und so kommentieren. Läuft ja für mich, oder? Also bitte, ganz viel Gold.
Wir freuen uns, dass du uns da auch ein bisschen erklärst, was wir nicht verstehen, wenn wir nur drauf gucken. Ihr seid auch ein tolles Team, finde ich.
Dankeschön.
Zusammen. Macht das sehr schön. Und man kriegt diese Faszination schon mit. Man muss ja zugeben, meistens guckt man es dann halt doch nur bei Olympischen Spielen. Das ist so ein bisschen das Problem mancher Sportart, aber dann wirklich mit Begeisterung und Patriotismus. Freuen uns, dich da zu hören. Vielen Dank, dass du da warst. Wünsche alles Gute.
Danke schön, auf alle Fälle auch. Ich hoffe manchmal, der gute Laune stecke ich ein bisschen an, dass alle jetzt gute Laune haben, wenn die diesen Podcast hier gerade gehört haben.
Ich könnte mir keinen vorstellen, der jetzt sagt, das war aber mal eine miese Pampelige.
Ja, ne?
Nein, wirklich nicht.
Du hast ja gesagt, ich bin gut gelaunt heute, du wunderst dich, ne? Ja?
Kein böser Blick.
Kein böser Blick.
Auch während des ganzen Gesprächs. Bin sehr froh. Danke dir.
Danke.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu in der ARD-Audiothek. SWR 4. Da sind wir daheim.